Nicht schlecht, Frau Specht, der Frauenfußball-Podcast.
Es ist wieder Mittwoch, es ist wieder Frauenfußball-Podcast-Zeit. Der Ball in der Bundesliga rollt seit heute auch wieder. Also zumindest, wenn der Podcast rauskommt. Wir haben wie meistens heute Sonntag, wenn wir uns unterhalten. Und wie immer hatte ich meistens einen relativ entspannten Sonntag. Ich habe kurz vor der Sendung das erste Mal in meinem Leben ein bisschen Yoga gemacht. Das war überraschend angenehm. Und habe danach noch ein bisschen Klavier gespielt. Und ich hatte ja mal erzählt, dass ich gerade dabei bin, Klavier zu lernen. Und da habe ich direkt mal eine Frage an dich, Danny. Das ist, du hast ja mal erzählt, dass du auch, das heißt im späteren Alter, aber zumindest so mit Mitte 20 Gitarre gelernt hast. Wie anstrengend war das so für dich auf einer Skala von 1 bis 10? Ich finde es nämlich unfassbar anstrengend, ein neues Instrument zu lernen.
Ja, muss ich jetzt wahrscheinlich sagen, auf einer Skala von 1 bis 10 war es bei mir wahrscheinlich eine 3, weil ich ja dazu sagen muss, dass ich aber vorher schon viel Musik, also ich habe halt schon vorher auch Keyboard und Klavier gelernt. Und wenn man einfach schon so ein harmonisches Verständnis hat oder von Musik, dann fällt es einem nicht mehr ganz so schwierig. Natürlich ist es was anderes, also die Finger haben am Anfang schon geblutet beim Gitarre lernen, aber das ist, glaube ich, das Einzige. Ich weiß nicht, ist das dein erstes Instrument oder hast du früher schon Triangel und Blockflöte gemacht?
Ich habe auch mal so 3-4 Monate Gitarre gemacht, habe da irgendwie relativ schnell aufgegeben, habe auch nicht so richtig geübt, immer so zwischen den Lehrstunden und habe dann, also bin irgendwie da nicht genug dran geblieben leider. Und beim Klavier ist es jetzt aber so, weil ich halt auch komplett neue Noten lernen muss und so, dass ich manchmal wirklich das Gefühl habe, dass es richtig wehtut, so, weil ich so krass nachdenken muss, was ich da mache, während ich die Noten lese und dann mit zwei Händen und so. Das ist echt, also schon ein krasses Instrument irgendwie, aber macht schon Bock.
Ja, aber es ist dann auch genau das Richtige, nämlich genau dieses mit zwei Händen zu arbeiten, das hilft dann schon. Und deswegen war es vielleicht auch mein Vorteil am Anfang, Klavier und Keyboard gemacht zu haben, um halt beide Hände voneinander, wie beim Fußball, linken und rechten Fuß trainieren. Habe ich früher nicht gemacht, deswegen hat es bei mir auch zu nichts gereicht. welches Stück spielst du denn gerade?
Das nennt sich Lagerfeuer. Also ich habe so das, nichts Bekanntes.
Nee.
Das Bekannteste, was ich bis jetzt gelernt habe, ist, glaube ich, Hänsel und Gretel und Happy Birthday.
Ja, guck, damit kommt man auch schon weit.
Ja.
Ich habe nur Gitarre gelernt, um Wonderwall zu spielen. Das ist dann, das funktioniert immer. Wenn du Gitarre hast, kannst Wonderwall spielen? Ist ein Selbstläufer. Mehr brauchst du gar nicht. Glauben alle, du könntest Gitarre spielen, wenn du den Song kannst.
Ja gut, dann wollen wir mal hören, ob unser heutiger Gast vielleicht auch ein Instrument spielen kann. Und ich würde sagen, Danny, löst doch mal das Rätsel auf, wer es denn eigentlich ist.
Ja, und ich habe in der Sekunde mir gedacht, verdammt, wie schlecht ich vorbereitet bin. Jetzt muss ich mir das Rätsel tatsächlich aus dem Kopf noch hervorkramen, weil ich den Zettel von letzter Woche nicht mehr habe. Aber wir haben gesucht nach einer U20-Weltmeisterin, haben gesucht nach einer Spielerin, die schon fast alles erlebt hat. Aufstieg, Abstieg, Meisterschaften, Pokal und Champions League. Und die bei 4 Bundesligisten aus 4 unterschiedlichen Bundesländern gespielt hat und bei ihrem aktuellen fast die Hälfte ihrer Karriere. So, sie hat bei Potsdam gespielt, ist da Meisterin und Champions-League-Siegerin geworden, hat bei Frankfurt gespielt, ist dort Pokalsiegerin geworden, hat beim Hamburger Sportverein gespielt, hat da auch viel gewonnen, nur keine Titel und ist jetzt bei Bayer 04 Leverkusen seit dieser Saison Kapitänin. Herzlich willkommen, Jessica Wich.
Hi. hallo zusammen. Ich freue mich, heute hier zu sein.
Wie sieht es aus bei dir, Jessica, an der Instrumentenfront?
Da sieht es tatsächlich sehr schlecht aus. ich bin da nicht ganz so talentiert, beziehungsweise ich habe es tatsächlich auch noch nicht versucht. Aber ich kann kein Instrument spielen, finde es aber sehr schön, wenn das jemand kann und höre mir das sehr gerne an.
Okay, aber noch hast du Zeit? Also wie gesagt, ich habe ja jetzt gerade auch erst angefangen. Ich glaube, für ein Instrument ist es nie zu spät. Und ich habe letztens sogar irgendwo gelesen, das hat mir meine Schwester motivierenderweise geschickt, dass es im Vergleich zu Sprachen so ist, dass man keinen Vorteil hat, wenn man früher damit anfängt, außer quasi die Zeit, die man es übt. Aber man kann jetzt mit 10 nicht besser ein Instrument lernen als mit 34. Man hat halt nur einen Vorteil, wenn man länger Zeit zum Üben hat.
Ah, okay. Aber grundsätzlich, glaube ich, hätte ich ja schon Probleme mit dem Notenlesen. Ich wüsste da nicht mal, wie man startet, ehrlich gesagt. Wie liest du denn Noten oder wie hast du dir das denn erstmal beigebracht?
Also du hast ja dann diese Linien und ich habe halt so ein Feld, wo dann drin steht, was welche Note ist und das ist halt klassisches Auswendiglernen wirklich. Also das muss okay. Dann halt versuchen, das möglichst schnell zu übertragen, welche Note welche Linie bedeutet. Aber dass dann, wenn dann die Vorzeichen sich ändern und das nicht einfach der ganz normale Bassschlüssel ist, dann also da bin ich auch schon wieder raus. Also so richtig kann ich es auch noch nicht.
Da muss ich ja nachfragen, hast du früher Kunst gemacht statt Musik? Also es war ja immer so entweder Musik oder Kunst. Und ich kannte keinen Jungen, der Kunst gemacht hat. Und da lernt man das auch alles. Da muss man auch, bei uns muss man auch tatsächlich auch noch Blockflöte spielen und irgendwie Orchester und diesen ganzen Kram machen, Xylophon.
Nee, ich hatte Musik in der Schule, aber da hat immer nur der Lehrer Klavier gespielt und wir haben gesungen. Also da gab es jetzt keine Instrumente.
Ja, so Bruder Jakob hat man noch gesungen, oder? Das war doch so der, so der Klassiker irgendwie.
Wenn es darum ging, um Kanon zu singen, ne? Der Kanon, dass man, ja, genau, ja stimmt, das ist der, genau, Klassiker für Kanon, genau.
Ja. Sehr schön. Ja, aber vielleicht fange ich das dann nach meiner aktiven Karriere als Fußballerin, vielleicht widme ich mich dann der Musik. Mal gucken, wie talentiert ich da bin.
Markus hat ja gesagt, man braucht Zeit dafür, dass du aktuell wenig Zeit hast, auch noch ein Instrument zu lernen. Da sprechen wir gleich auch noch drüber. Und Markus, ja, wir wollen Jessica ein bisschen besser kennenlernen. Das machen wir, wie immer, über unser Freundebuch.
Genau. Und wie immer fangen wir mit derselben Frage an. Man nennt mich auch. Hast du einen Spitznamen?
Ja, relativ einfach. Jess ist mein Spitzname. Okay. Wobei es noch einige mehr gibt, aber ich denke, Jess ist so für die Allgemeinheit.
Okay, einige mehr. Einige mehr können wir so natürlich nicht stehen lassen.
eine sehr, sehr gute Freundin nennt mich aufgrund meiner Größe Kleini. ja, ich glaube, das war es dann auch fast schon.
Okay. Dann machen wir aber weiter mit Hier bin ich zu Hause.
Das ist ein relativ kleiner Ort in Bayern, um genau zu sein, in Oberfranken, und nennt sich Kronach.
Das ist auch das, wo du dich weiterhin nach wie vor am meisten zu Hause fühlst?
Ach so, so ist die Frage gemeint. Also das ist jetzt mein Geburtsort, meine Heimat, wo meine Familie lebt. Ansonsten bin ich natürlich aktuell in Leverkusen zu Hause und fühle mich da auch nach zu Hause.
Okay. Dann nächste Frage. Und daher kennen wir uns, und da muss ich sagen, also wir kennen uns nicht, aber du kennst Danny, glaube ich. Und da ist jetzt die Frage, weißt du das noch, woher ihr euch kennt?
Mhm. Von meinem wundervollen Jahr beim Hamburger Sportverein. er war unser treuester Begleiter, würde ich jetzt mal sagen. Ich glaube, da haben wir uns kennengelernt. Ich glaube tatsächlich, es war bei einem Spiel.
Das ist jetzt enttäuschend. Das war eigentlich so die Fangfrage, jetzt ob du es noch genau weißt, wo wir uns kennengelernt haben. Wenn ich es dir gleich sagen werde, wird sie wahrscheinlich sagen, ach ja, richtig, verdammt.
Ja, dann weiß ich es tatsächlich nicht. Also es war in Hamburg definitiv zum ersten Mal.
Ja. Beim Singster-Abend bei Heike Frese.
Da haben wir uns zum ersten Mal.
Ja. Was? Und da hattest du, glaube ich, gerade noch Schulter. Du hattest irgendwie auch Schlüsselbeinbruch. Und dein erster Satz war erst so: Kannst du mir mal die Cola reichen? Was ich dann gemacht habe. Und ich hatte da angeboten: Jetzt kommt's.
Ja, da.
Und ich hatte dir sogar noch angeboten, einzugießen. Aber dann hatte ich auch gleich einen schönen, frechen Spruch irgendwie so in Richtung: Das kann ich auch alleine oder so. Und da wusste ich gleich: Oh, das ist eine gute.
Krass, und wo warst du im ersten halben Jahr? Haben wir uns ja vorher, weil das ist ja so kurz vor der Winterpause passiert.
Ja, also ich war halt schon da. Ich glaube, wir haben uns schon gesehen, aber das war das erste Mal, wo wir uns halt wirklich dann kennengelernt haben, wo wir miteinander gesprochen haben. Also natürlich, ich war natürlich die ganze Zeit da, so ist es nicht. Ja, ich war die ganze Zeit da, aber nicht, dass wir direkt Kontakt hatten. Das war tatsächlich das erste Mal auf der Singster-Party bei Heike Frese. War ich auch noch.
Das war ein guter Abend.
Das war ein sehr guter Abend, ja. Mhm. Weiß nicht mehr, also ich weiß gar nicht, wir haben nicht gesungen, zum Glück. Da waren andere weiter vorne.
Das glaube ich auch. Ich glaube, ich hatte ein bisschen mit meinem Arm auch zu tun. Ich saß da relativ still, aber allgemein war es ein guter Abend. Aber doch, ich kann mich erinnern. Jetzt, wo du es sagst, weiß ich es.
Sehr schön. Gut. Hab das auch geklärt.
Ja, dann ist ein Teil der nächsten Frage vielleicht schon mal beantwortet, und zwar Singstar spielen. Aber was machst du denn sonst noch gerne?
Ich gehe sehr, sehr gerne essen, was jetzt aktuell natürlich nicht möglich ist. viele verschiedene Restaurants testen. Grundsätzlich reise ich super gerne und sehe gern neue Länder oder Kulturen. Und verbringe eigentlich so die wenige Freizeit, die man irgendwie hat, am liebsten mit meinen Freunden und der Familie.
Wenn du sagst, dass du vor allem viele gerne neue Kulturen kennenlernst, was hat dich da vielleicht bislang so am meisten nachhaltig beeindruckt?
ich war vor, glaube ich, 2 oder 3 Jahren war das jetzt in etwa her, waren wir in Costa Rica 3 Wochen und haben da so eine kleine Rundreise gemacht. Da hat mich tatsächlich am meisten beeindruckt die Lebensfreude der Menschen. Ist kein reiches Land, ist jetzt auch kein komplett armes Land, aber mit trotzdem sehr wenig und teilweise jetzt für uns Lebensumstände, die wir hier in Deutschland eigentlich nicht kennen, diese Dankbarkeit, Lebensfreude und Aufgeschlossenheit da zu sehen, da macht man sich irgendwie schon Gedanken, wenn man dann zurückfliegt.
Ähnlich bei dir, Markus, irgendwas?
Meine Schwester hat ja 10 Jahre in Kapstadt gewohnt. Deswegen Afrika fand ich da auch schon sehr spannend. Das war, glaube ich, so das Prägendste, weil ich es, glaube ich, auch am direktesten kennengelernt habe und auch so ein bisschen ab vom Touristischen und in so Ecken war, wo man jetzt, glaube ich, nicht unbedingt hingeht, wenn man da nur Urlaub macht. Da habe ich das auf jeden Fall auch so empfunden, dass die Leute sehr freundlich waren und immer sehr gut gelaunt, egal unter was für Lebensumständen die gerade gelebt haben. Und da habe ich mich schon mal gefragt, ich finde auch, das ist so, wenn man nach Italien kommt, nach Spanien kommt und so. Und ich frage mich dann immer, ob das jetzt so in anderen reichen Ländern, sag ich mal, wie Deutschland auch so ist, dass man das eher nicht so hat, dass es so überschwänglich freundlich ist oder ob es wirklich so ein deutsches Problem ist, weil ich finde Deutschland dann echt im Vergleich zu solchen Ländern immer eher unfreundlich oder oft unfreundlich.
Ja, und teilweise so ein bisschen nörgelig, würde ich uns beschreiben. Also wir sind ja relativ schnell mit Situationen unzufrieden. Ich weiß nicht, ich glaube schon, dass wir eher vielleicht eine Kultur haben, die so nicht aufgeschlossen ist oder offen für etwas Neues, sondern so ein bisschen eingefahren tatsächlich ist. Ja, aber also schwierig, vielleicht sollten das mal andere Kulturen, das wäre ganz interessant, was über uns so gesagt wird. Aber Kapstadt ist auch extrem mit, also diese extremen Schichten, oder? Also man hat ja einmal die komplett reiche Schicht und dann auch wieder den Gegensatz dazu.
Ja, absolut, das ist schon krass. So dieses, da hast du wirklich neben dem Villenviertel, fangen dann so 100 Meter später die Townships an und so. Also die Gegensätze sind da schon sehr krass.
Ja.
Aber auf jeden Fall lohnt sich auf jeden Fall. Ist echt so, auf jeden Fall auch das Schönste, was ich bis jetzt so gesehen habe, landschaftlich.
Ja, das glaube ich.
Die nächste Frage geht in eine bisschen ähnliche Richtung, kannst du aber jetzt vielleicht in eine ganz andere Richtung beantworten. Ich bin Fan von.
Ehrlichkeit, Loyalität. Und wenn man jetzt mal weg von diesen Eigenschaften geht, dann Spaß haben, gemeinsam irgendwie lachen. Ich denke, das trifft es ganz gut. Oder zielt die Frage auf etwas Genaues ab?
Ich glaube nicht, sie ist ja, also du hättest jetzt auch einen Sportler nennen können oder eine Musikrichtung oder eine Band oder so, ich glaube da.
Okay. Und dann bin ich mit meinen Punkten ganz zufrieden.
Und dann vielleicht als letzte Frage noch, was ich mega nervig finde.
Mega nervig. Verletzungen. Ja, weiß gar nicht, ob ich sowas richtig nervig finde. Unehrlichkeit, dann eigentlich den Gegensatz zu dem, wo ich eigentlich Fan von bin. Also Unehrlichkeit und Verletzungen für einen Sportler sind, also ich glaube für alle Menschen, aber ich glaube für einen Sportler irgendwie dann besonders nervig.
Wie ist das bei dir, Lenny? Kannst du da was sagen? Ich habe, bei mir fällt zum Beispiel an, ich habe so eine, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so eine leichte Misophonie. Ich kann es ganz schlecht ertragen, wenn Leute so Geräusche machen beim Essen oder so. Also jetzt so schmatzen oder wenn jemand mit seinen Zähnen irgendwie knirscht oder so. Das ist wirklich totaler Terror für mich.
Ja, da habe ich einen Arbeitskollegen, der ist genauso. Oh, das ist, aber habe ich.
Möchtest du da einen Namen nennen vielleicht?
möchte ich ganz bestimmt nicht. Falls er es hören sollte, weiß er auch selber, wer es ist. Der ist aber auch ganz extrem. Ich sage ihn auch nicht, weil Markus ihn auch ganz gut kennt. aber in dieser Richtung ist schwierig. Ich mag es teilweise nicht so, wenn es zu laut ist. Ich habe immer so Probleme, wenn man am Tisch sitzt und sich so gegenseitig am Tisch anschreit, wo ich denke, ey, du bist einen halben Meter, sitzt dir gegenüber. Aber nicht, dass ich da jetzt da so leicht ausrasten würde.
Ein gelassener Typ.
Ja, vielleicht gelassen geworden, das macht das Alter.
Erfahrung.
Um mal zum Sportlichen zu kommen und jetzt vielleicht eine wunderbare Überleitung zu schaffen, wer heute auf jeden Fall Grund zum Schreien hat oder zum Jubeln, ist Werder Bremen. Danny, wie sahen denn heute die Ergebnisse im Pokal aus?
Ja, wie gesagt, die Bundesliga hat noch geruht heute, beziehungsweise am vergangenen Wochenende. Eigentlich hätte ja das Spiel zwischen Frankfurt und Duisburg nachgeholt werden sollen. Mal wieder, es ist mal wieder abgesagt worden. Im Team von unserem letzten Gast, Nina Lange, gab es zwei Covid-19-Fälle. Mannschaft ist in Quarantäne, deswegen musste dieses Spiel erneut abgesagt werden. Es wurde gespielt im DFB-Pokal. Du hast gesagt, Werder Bremen, Grund zur Freude. Wirklich interessantes Spiel rauf und runter zwischen Bremen und Meppen. 1:1 nach 90 Minuten, 2:2 nach der Verlängerung. Am Ende die Bremerin im Elfmeterschießen mit 5:3 erfolgreich. Und auch Turbine Potsdam hat sich, ja, man möchte eigentlich fast mal standesgemäß durchgesetzt zu Hause gegen Sand, war dann am Ende doch enger, als manche vielleicht erwartet haben, gewinnen gegen Sand mit 2:1 und ziehen auch ein ins Viertelfinale. Markus, du hast die Partien da,
genau,
wie sie jetzt im Viertelfinale,
ja. Genau, da spielt jetzt Hoffenheim gegen Bayern, Wolfsburg gegen Bremen, SG 99 Frauen gegen Eintracht Frankfurt und Freiburg empfängt dann Potsdam.
Jo, das ist das Viertelfinale und wie gesagt, wir schauen jetzt auf die Liga. Da geht es vor allem am Freitag für unseren heutigen Gast weiter, also für das Team von unserem heutigen Gast, Bayer Leverkusen. Haben wir auch wieder perfekt gemacht, kann man auch live sehen, das Spiel am Freitagabend gegen die angesprochenen Potsdamerinnen, also Leverkusen gegen Potsdam am Freitagabend. Heute gab es ein Testspiel, ein letztes Generalprobe, 7:0 gewonnen gegen Gütersloh, also Leverkusen scheint gerüstet und ja, wenn wir jetzt immer so zur Lage der Liga sprechen, wie gesagt, über den aktuellen Spieltag können wir dann nicht sprechen, aber Jess, sprechen wir generell mal über den Stand, über die Lage der Liga bei Bayer Leverkusen und ich glaube, wir haben das in gefühlt jeder Sendung, die wir hatten, wo wir über die Tabelle gesprochen haben, dass den Award für das Überraschungsteam der Liga, da ist Leverkusen ein ganz, ganz heißer Anwärter. Die steht auf Platz 5 mit 20 Punkten. Warum? Erklär's uns.
Schwierig. Nee, also so schwierig ist es tatsächlich gar nicht. Also wir haben im Sommer relativ, ja, doch viele Neuzugänge dazu bekommen. Coole Typen. Und es funktioniert dieses Jahr einfach super in der Mannschaft. Also wir haben einfach eine Mentalität entwickelt. Wir haben viele dazu bekommen, die vielleicht nicht in diesem negativen Strudel waren, den wir irgendwie alle die letzten Jahre so ein bisschen mitgemacht haben bei Bayer Leverkusen. Und ich glaube, dass uns das als Team ganz gut tut. Ja, und dazu kommt, dass wir dieses Jahr auch gar nicht so schlechten Fußball spielen. Und bisher lief es ganz gut. Wir müssen jetzt nur schauen, dass wir genauso gut, wie wir die Hinrunde überstanden haben oder gespielt haben, dass wir genauso jetzt auch nach der Winterpause da wieder reinstarten. Das hat jetzt mit dem Hoffenheim-Spiel nicht ganz so gut geklappt. Aber ja, jetzt kommt Potsdam und da ist was drin. Also da sind auf jeden Fall Punkte drin. Das ist zumindest unser Ziel.
Wenn ich jetzt gesagt habe, Überraschungsteam und wenn du von negativen Strudel gesprochen hast, vielleicht für die Zuhörer, die jetzt die Abschlusstabellen oder die Entwicklung noch nicht ganz genau wissen, Leverkusen hat seit dem Wiederaufstieg die letzten zwei Jahre wirklich am Ende immer noch um den Klassenerhalt gekämpft. Vor zwei Jahren war es tatsächlich dann erst am vorletzten Spieltag im direkten Duell mit Köln gab es ein 13. Nee, Quatsch, das war jetzt, jetzt muss ich nicht durcheinander kommen. Letztes Jahr war das letztlich, genau. Am Ende waren es dann aber letztes Jahr war es aufgrund des der Tordifferenz, seid ihr dann drin geblieben. Mit 17 Punkten war es richtig eng. Genau, im Jahr davor war es nicht Köln, es war Essen. Richtig, da habt ihr dann am vorletzten Spieltag gegen Essen mit einem 2:1 Erfolg auch relativ spät dann halt noch dann wirklich durch diesen Sieg die Klasse erhalten. Und also es war immer knapp. Und wie gesagt, wenn man guckt, letztes Jahr insgesamt 17, jetzt steht ihr schon bei 20. Der Rekord von Leverkusen in der Bundesliga sind 26. Also auch das ist so ein Ziel, das man sich setzen kann, was in greifbarer Nähe ist. Sag mir doch nochmal, weil du sagst jetzt einfach so, ja, ihr spielt besseren Fußball. Was ist denn der Bayer 04-Fußball in dieser Saison, der so erfolgreich ist?
Ja, und einer unserer Stärke ist ja nach wie vor das Konterspiel. Das war es auch Das war es tatsächlich auch letztes Jahr. Aber dazu kommt eben, dass wir jetzt irgendwie ein gutes Timing entwickelt haben. Wann pressen wir? Wann holen wir uns vorne die Bälle ab? Wann stehen wir mal ein bisschen tiefer und versuchen dann eben auf einen Konter zu spielen? Unser erstes Ziel ist es natürlich, und das begründet sich wahrscheinlich auch in den Vorjahren, dass wir erstmal kompakt stehen wollen, sicher stehen wollen und lange die Null halten wollen. Und und dann, wenn sich das Spiel, also je nach Spielverlauf, spielen wir eben mittlerweile auch ganz gut nach vorne und spielen dann auch die Torchancen gut aus.
Zahlen unterstützen das, weil du sagst Pressing, ihr seid die Mannschaft mit den zweitmeisten Pressing-Situationen in der Liga, seid aber auch das Team, ihr seid auch das Team mit den meisten Fouls in der Liga. Das muss man nicht unbedingt negativ auslegen, das kann man auch positiv auslegen, dass man vielleicht sogar, gerade wenn man, und ich denke mal zur Saisonbeginn seid ihr in die Liga reingegangen, erstmal der Klassenerhalt ist Ziel Nummer eins, vielleicht ist man da vielleicht in der Vergangenheit ein bisschen zu brav gewesen, ist vielleicht diese Aggressivität vielleicht auch ein Schlüssel zum aktuellen Erfolg?
Definitiv. Ich glaube, wir haben, damit meinte ich auch so ein bisschen die Mentalität, also dieser unbedingte Willen, dass wir dieses Spiel heute gewinnen wollen und dass wir da eigentlich in jedes Spiel reingehen und das Gefühl haben. Und das zeigt sich dann natürlich auch auf dem Platz. Und wenn dann halt mal ein Foul gespielt werden muss, dann spielen wir das auch dieses Jahr. Das mag vielleicht nicht angenehm sein, aber uns hilft das, im Spiel zu bleiben.
Sowohl frühes Pressing als auch körperliches Spiel hat auch viel mit Athletik zu tun. Ihr habt ja ganz am Anfang auch Spiele oft in der Endphase gewonnen. Und du hast im Interview auch mal gesagt, dass du auch das Gefühl hast, dass ihr athletisch dieses Jahr fitter seid. Wie kann man sich das vorstellen? Also ist dann im Training auch was umgestellt worden?
Ja, also ich glaube, das ist tatsächlich jetzt ein Prozess gewesen. Also man hat diesen Unterschied zwischen der zweiten Liga und der ersten Liga, das ist nun mal noch ein deutlicher Unterschied vom Tempo von der Athletik her. Und ich glaube, in unserem ersten Bundesliga-Jahr dann wieder hatten wir einiges aufzuholen. Und ich glaube, dass das jetzt einfach ein Prozess war. Wir haben jetzt im zweiten Jahr auch einen neuen Athletiktrainer. Ich glaube, dass das jetzt ein Prozess war und dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo man wirklich sagen kann, die Mannschaft ist da, die ist da fit und wir können auch noch in der 90. irgendwie das Spiel entscheiden. Das war halt vor zwei Jahren noch nicht der Fall, sondern da so vielleicht, ab der 60. ging es dann eher so ein bisschen weiter runter, vor allem gegen die Top-Mannschaften. Ja, also ich denke, das ist definitiv auch ein Schlüssel zum Erfolg, dass wir jetzt 90 Minuten Vollgas gehen können und immer noch das Spiel entscheiden können.
Ja, und Markus hat ja gesagt, gerade zu Beginn der Saison viele Spiele am Ende entschieden. Und auch da muss man sagen, Achim Pfeifel, der Mann mit dem goldenen Händchen, was er da am Anfang eingewechselt hat, das hat immer ganz gut gezündet. Und wenn man jetzt auch sieht, ihr habt fünf Spiele gab es, die mit einem Torunterschied entschieden worden sind. Vier davon habt ihr gewonnen. Und das andere Spiel war ein 0-1 gegen Bayern München, die jetzt auch diese Saison jetzt nicht ganz so schlecht darstellen. Also auch ein respektables Ergebnis tatsächlich, dass man auch, das, was sicherlich auch zeigt, hey, man kann auch mit den ganz Großen mithalten.
Ja, genau. Das ist ein Gefühl, was wir, glaube ich, in den letzten Jahren einfach nicht hatten. Aber man fährt jetzt nach Bayern und man weiß, das wird ein schwieriges Spiel, aber wir wollen da mithalten und wollen das auch zeigen. Und ich glaube, gegen Bayern haben wir das ganz gut gezeigt. Gegen Wolfsburg war es eher ein bisschen unglücklich. Wobei, wenn man da sagt, okay, wir haben, vier Standardtore oder drei Standardtore bekommen, ist das vielleicht, dann relativiert sich das auch nochmal ein bisschen. Aber das ist auf jeden Fall was, was dieses Jahr sehr, sehr gut funktioniert. Aber die Statistiken, die ihr da liefert, sind sehr interessant tatsächlich.
Wir bereiten uns ja vor. Ja, aber guck mal, wir können auch ein bisschen Werbung machen. Da können wir an der Stelle auch mal das Elfenmagazin erwähnen. Da ist dann tatsächlich auch ein aktueller Artikel über Bayer Leverkusen drin. Die haben das auch sehr, sehr schön aufgearbeitet. Da kann man auch nochmal so das ein oder andere Erfolgsrezept von Bayer Leverkusen auch nochmal nachlesen. Achim Pfeifel sagt auch, was du vielleicht auch schon gedeutet hast, diese Tiefe im Kader. Ihr habt einen der größten Kader der Liga, dass man auf allen Positionen gut, idealerweise sogar doppelt besetzt ist. Das hilft natürlich auch. Vor allem jetzt sage ich vielleicht nochmal so ein bisschen so einen kleinen Wermutstropfen, dass du ja leider schon längere Zeit leider nicht mitwirken kannst. Gib uns noch mal ein kurzes Update, weil das hätten wir eigentlich, Entschuldigung dafür, schon am Anfang gehört, sich eigentlich nachzufragen, wie es dir geht und wann man mit dir wieder auf den Platz hoffen kann.
Ja, also mittlerweile geht es mir eigentlich wieder gut. Also der Knöchelbruch selbst ist auskuriert. Ich befinde mich jetzt auch wieder im individuellen Training auf dem Platz, beziehungsweise darf jetzt eigentlich auch nächste Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Es hat sich leider alles so ein bisschen gezogen, weil ich eine zweite OP dann nochmal hatte vor Weihnachten. Musste das nochmal spülen und hat dann nochmal die Schrauben wieder rausgenommen. Aber ja, mittlerweile bin ich da auf einem guten Weg und Potsdam kommt jetzt zu früh, leider, gegen meinen alten Ex-Verein, aber ich denke, dass es dann jetzt bald wieder auch für mich auf den Platz geht.
Ist das immer noch so, auch nach all den Jahren, dass man, weil ich denke mal, bei Potsdam sind jetzt nicht mehr so ganz, ganz so viele wie zu deiner damaligen Zeit, aber ist es immer noch so, wenn es gegen den Ex-Verein geht, da kribbelt es immer noch ein bisschen mehr?
Ja, doch schon. irgendwie hat man das. Es ist auch gegen Frankfurt beispielsweise, Hamburg ist jetzt ja leider nicht mehr möglich, aber auch gegen Frankfurt hat man das. In Frankfurt kenne ich jetzt tatsächlich auch noch ein bisschen mehr, Potsdam leider nicht mehr so, aber was jetzt so ein bisschen schade ist, dass die Fans tatsächlich fehlen. Das gibt noch immer mal ein bisschen mehr Schwung, aber ja, das ist irgendwie, ich kann es gar nicht beschreiben, wieso das so ist, aber es ist was Besonderes, gegen den alten Verein zu spielen und im besten Fall zu gewinnen.
Wie kann man sich das eigentlich so vorstellen? Du bist ja Kapitän bei Leverkusen und jetzt in so einem Prozess, wo du gerade bist, ist man da mehr mit sich selber beschäftigt oder nimmt man da trotzdem irgendwie noch Einfluss auf die Mannschaft?
Das sind so unterschiedliche Phasen in der Reha tatsächlich. Am Anfang, ich glaube, da ist ein bisschen typabhängig, aber ich glaube, da habe ich es relativ schnell verarbeitet. Beziehungsweise wusste ich, das ist jetzt nicht so eine Geschichte wie mit dem Knie, die sich so lange ziehen wird. Ich glaube, da nimmt man noch ein bisschen mehr Einfluss auf die Mannschaft und ist auch vor Ort und spricht mit Einzelnen oder ja, schaut, was man da eben von außen unterstützen kann. Jetzt ist gerade so ein Prozess tatsächlich, wo man zurück auf den Platz kommt und wo man dann doch ein bisschen mehr mit sich selbst beschäftigt ist, weil, also ich weiß nicht, ich habe das so jetzt in diesen letzten 3 Jahren für mich festgestellt, dass so die schwierigste Phase einer Reha ist irgendwie, wenn du auf den Platz zurückkommst und da merkst, dass noch nicht alles so funktioniert, wie das funktionieren soll. Und ich glaube, dann zieht man sich so ein bisschen zurück und kümmert sich tatsächlich erstmal um sich selbst. Aber natürlich versucht man irgendwie bei den Trainingseinheiten von außen anwesend zu sein, einfach um das Gefühl zu geben, dass man da ist und bei den Spielen ja dann ohnehin. Ja, das ist schon so das Ziel. Und es gibt ja auch einem selbst so ein bisschen Aufschwung, wenn man irgendwie wieder im Team dabei ist oder in der Mannschaft mit drin ist. Ja,
genau. Was bist du da so für ein Typ? Wie gut hältst du es an sich aus, jetzt an der Linie zu stehen und zuzugucken, jetzt mal unabhängig von der Verletzung?
So blöd das klingt, glaube ich, macht das so ein bisschen die Übung, oder? es ist schwierig, es ist schwierig. Ich bin, glaube ich, grundsätzlich eher ein ruhiger Typ. Bin da jetzt nicht so, ich schreie da jetzt nicht rein oder sonst was. Ich versuche dann schon irgendwie zu helfen, wenn ich das Gefühl habe, ich sehe da von außen und tatsächlich sieht man ja von außen immer ein bisschen mehr. Gewisse Dinge versuche ich dann schon irgendwie zu helfen oder gehe in der Halbzeit mal zu der einen oder anderen Spielerin. Aber so, ja, es gibt so nach 3 Monaten geht es dann irgendwie bergab und man will da einfach nicht mehr sitzen. dann ist es tatsächlich ein bisschen schwieriger. Ja, aber grundsätzlich kenne ich das jetzt leider schon und komme damit schon klar irgendwie.
Ich würde den Ball jetzt auch tatsächlich mal aufnehmen, von der Lage der Liga. Wir sind jetzt schon sehr, sehr persönlich, um diesen persönlichen Part vielleicht mal überzugehen. Man darf bei dir so schon sagen, du hast, haben wir am Anfang aufgezählt, wahnsinnig viel auch schon gewonnen. Hast unfassbar viele Höhen im Fußball miterlebt, leider auch Tiefen. Und jetzt zuletzt, neben der aktuellen Knöchelfraktur, du hast es schon mal angedeutet, hast du in der Vorsaison auch Kreuzbandriss. Ich glaube, Innenband war auch mit kaputt. Das heißt also auch schon durchaus mit Verletzungen gekämpft. Und da frage ich jetzt einfach mal, wenn man schon so viel erlebt hat und jetzt aber auch so viel Verletzung einstecken musste, Titel gewonnen hat, was treibt dich an, also was treibt dich an, immer zu sagen, hey, ich lebe für diesen Fußball, ich kämpfe mich trotzdem immer noch zurück und auch wenn ich bei einer Mannschaft bin, weil so ehrlich sind wir, es geht bei Leverkusen nicht um Titel, was treibt dich an, dass du immer noch diese Sehnsucht hast, diesem Leder hinterher zu jagen?
Schwierig, also es gab immer mal wieder diesen Gedanken, vor allem mit so Verletzungen, wo man sagt, okay, vielleicht sollte es das jetzt gewesen sein, aber dieses Gefühl und also dieses Gefühl an einem Spieltag zwischen Höhen und Tiefen, was innerhalb von 90 Minuten alles passiert, also dieses enorme Glücksgefühl, was man hat, wenn man beispielsweise ein Tor schießt oder wenn man einen geilen Zweikampf gewinnt, das ist halt für mich mit nichts zu vergleichen. Also selbst ein Erfolgserlebnis auf der Arbeit, die auch toll sind, aber das löst einfach nicht diese Emotionen aus, die man quasi hat, wenn man auf dem Fußballplatz mit einer Mannschaft steht. Und natürlich auch ein großer Punkt, dieser Teamgeist, dieses Teamgefühl, ist auch irgendwie nicht vergleichbar mit anderen Dingen, wie ein Bürojob beispielsweise, wo man ja auch irgendwo im Team ist. Aber man erlebt da so viel zusammen und ich glaube, dass mich das tatsächlich immer wieder antreibt. Und natürlich schon auch so dieses Persönliche, dieses immer wieder an seine körperlichen Grenzen zu gehen und jetzt auch wieder in der Reha zu sagen, ich schaffe das oder ich arbeite für etwas, weil ich das erreichen will. Das, ja, ich glaube, das treibt mich nach wie vor an, genauso wie es mich das mit 18 angetrieben hat. Und wahrscheinlich treibt es mich gerade noch mehr an als mit 18, weil ich ein anderes Bewusstsein für alles entwickelt habe.
Stand das denn bei dir bei jeder Verletzung außer Frage oder bist du auch schon mal ins Grübeln gekommen?
Ich bin tatsächlich damals mal ins Grübeln gekommen, da hatte ich so ein bisschen sowas Ungewisses mit dem Rücken. Ich hatte irgendwie über ein Jahr Rückenschmerzen. Und dadurch, dass mir, glaube ich, kein Arzt so richtig sagen konnte, was das ist oder wie lange das dauert, war das so der Punkt, wo ich mal drüber nachgedacht habe, macht das noch so viel Sinn? Aber bei den Verletzungen, die ich jetzt aktuell hatte, mit dem Kreuzbandriss oder mit dem Knöchelbruch, das ist ja irgendwie so eine klare Diagnose und da stand das tatsächlich gar nicht mehr so also auf dem Plan, dass ich darüber nachdenke, sondern ich wollte einfach, glaube ich, mir und meinem Körper auch beweisen, dass nicht eine Verletzung sagt, dass ich aufhören muss, sondern dass ich für mich sage, okay, jetzt habe ich, glaube ich, alles erlebt, was ich erleben wollte mit dem Fußball und jetzt ist Schluss.
Wenn ich am Anfang schon gesagt habe, dass es noch schwierig ist, ein Instrument zu lernen, weil du kaum die Zeit hast, sollten wir dann auch mal hier erklären, dass du ja keine Profifußballerin bist. Du arbeitest als Immobilienkauffrau, korrigiere mich, Vollzeit auch?
Vollzeit, ja.
Vollzeit. Das heißt, da geht schon wahnsinnig viel drauf und dann trotzdem noch diesen Aufwand, denn ihr trainiert ja auch nicht nur wie Markus und ich vielleicht zweimal die Woche mit und dann anschließend noch eine Kiste Bier, wenn überhaupt zweimal, an den guten Wochen. Auch da geht es fast jeden Tag auf den Trainingsplatz. Das ist natürlich unfassbar viel, was auch von dir verlangt wird zeitlich, aber ist es dann vielleicht trotzdem, dass neben diesem Bürojob, den du größtenteils machst, dass du auch vielleicht genau das brauchst und dass es dann vielleicht gar nicht zur Diskussion steht, also dieses Austoben, Kopf frei bekommen in der Mannschaft beim Sport, dass es vielleicht ein gutes Gegengewicht ist noch zu deinem anderen Job?
Definitiv, also das ist ein sehr guter Ausgleich, also wenn man irgendwie einen gestressten Tag hat oder wenn man einfach einen gestressten Tag hat und auf den Fußballplatz geht, dann ist das, es ist der Kopf aus, beziehungsweise der hängt halt definitiv nicht bei der Arbeit. Man geht abends ins Bett und man hat die Arbeit nicht im Kopf, man hat wieder andere Dinge im Kopf, das hilft schon enorm. Und es ist natürlich leichter zu sagen, sich selbst zu motivieren und zum Sport zu gehen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Aber es ist natürlich leichter, zum Fußballtraining zu gehen mit einer Mannschaft, wo man dann einfach Spaß hat, wo man ein Team um sich hat, als dann jeden Abend sich irgendwie selbst dazu zu motivieren, jetzt Sport zu machen beispielsweise. Oder?
Ja, genau, das ist ja die Frage. Ich meine, das ist eine gute Frage, Markus. Was ist denn deine Motivation?
Ja, auf jeden Fall schon auch die Kollegen und das Bier danach. Also es ist schon klar auf dem Niveau ein Grund, aber ich merke auch, dass, also wenn ich so Abende habe, wo ich wirklich gar keine Lust habe und mich dann aber zwinge, geht es mir nach dem Training auch immer besser. Also wenn ich dann anderthalb Stunden Fußball gespielt habe, habe ich bessere Laune, mir geht es körperlich besser, man ist irgendwie auch direkt wieder wacher, wenn man den ganzen Tag nur im Büro saß und so. Also es tut auch einfach immer gut, wenn man sich dazu zwingt.
Ja. Jetzt nutze ich mal meinen Standpunkt, um das dann noch in eine Frage für Jess überzuführen. Also bei mir ist es halt so, ich bin am Ende des Tages, bin ich halt auch immer irgendwie auch Wettkämpfer und will dann auch was gewinnen. Und beim Fußball ist es so, da muss ich halt oder musste ich mir halt irgendwann eingestehen, dass das reicht halt nicht. Und ich den Fußball jetzt einfach habe und da steht bei mir, meine Motivation ist wirklich tatsächlich, sorry, die Kiste Bier danach. Ich habe ein Alter, ich darf mittlerweile alte Herren spielen, ich kicke in den alten Herren und freue mich einfach, mit den Jungs zusammen zu sein, ein bisschen zu buffen und anschließend dann halt in der Kabine eine schöne Zeit zu haben. Trotzdem fehlt mir in dem Sinne ja was, weil ich immer vom Typ her diesen Ansporn habe, mich zu verbessern und irgendwas zu erreichen. Das kann ich im Fußball nicht, deswegen habe ich mir da jetzt das Joggen, das ich plane, gut, Halbmarathon habe ich, jetzt Marathon machen möchte, habe mir den Golf als Sportart gesucht, weil ich genau weiß, dass ich auch da im höheren Alter mich immer noch wieder verbessern kann. So, das heißt, ich habe genau, das ist dieses Ziel, diese Motivation. Und jetzt nutze ich das mal als Frage zu Jess, um jetzt auch zu vergleichen, die 18-Jährige, die vielleicht nur bei Turbine Potsdam, da ist das Ziel halt, Titel zu gewinnen, Meisterschaften, Pokale. Was ist jetzt für die 30-jährige Jessica Wich als Kapitänin von Bayer Leverkusen, wann ist für dich eine Saison oder ein Spiel ein Erfolg? Oder was ist da die Motivation zurzeit?
Also die allgemeine Motivation ist natürlich irgendwo als Führungspersönlichkeit da in der Mannschaft vorauszugehen und junge Spieler irgendwie an die Hand zu nehmen oder denen irgendwie was mitgeben zu können. So, das ist so das persönliche Ziel. Für uns als Mannschaft oder nach einem Spiel sage ich, es war ein gutes Spiel, wenn vieles funktioniert hat. Also wenn wir kompakt gestanden haben, wenn wir keine dummen Fehler irgendwie gemacht haben oder wenn wir einfach das, was wir uns vorgenommen haben, umgesetzt haben. Es kann durchaus sein, dass wir dann dennoch 2-1 verloren haben, aber ich glaube, dass man dann auch irgendwie ja neutral bewerten kann, ob das jetzt trotzdem ein gutes Spiel war oder ob halt einfach nicht unser Tag war und wir kein gutes Spiel gemacht haben. Aber ja, in erster Linie für mich im Alter oder jetzt in der Position, in der ich mich befinde, es ist schon wichtig, da junge Spielerinnen irgendwie zu führen oder was mitzugeben auf dem Weg.
Du hast ja neben den ganzen Titeln, die du gewonnen hast, bist du ja auch mit Leverkusen einmal aufgestiegen. Das kann man wahrscheinlich auch ähnlich vergleichen. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht weniger geil als Meistertitel so, ne?
Doch, tatsächlich. Also, ja, es ist schwierig irgendwie, aber der Aufstieg, der war jetzt vielleicht ein bisschen mehr absehbar. Deswegen konnte man sich da ein bisschen drauf vorbereiten. Aber als wir dieses Spiel gegen Essen hatten und den Klassenerhalt geschafft haben, das hat sich kein Deutsch schlechter angefühlt als ein Meistertitel. Also so blöd sich das anhört, aber das war so, also wir standen da alle zusammen und haben gewartet, bis das Ergebnis, glaube ich, aus Freiburg damals kam. Und das war die gleiche Euphorie wie damals bei einem Meistertitel. Also das war einfach ein Glücksgefühl, das sich genauso angefühlt hat.
Auch um das nochmal zu übersetzen, das war damals letzter Spieltag, wie dann auch noch Derby gegen Essen. Und man musste gewinnen und Henrietta Chiesa in der 81. Minute dann dieses 2-1. Und dann, ich glaube, das ist fast mit einer Meisterschaft zu vergleichen.
Das genau, also beim Aufstieg ist es tatsächlich ein bisschen schwieriger, weil wir das irgendwie drei Spieltage vor Schluss oder so war das. Das ist ein bisschen anders, aber ich glaube, da, wenn man eine Wolfsburg-Spielerin fragt, ist es auch eine andere Meisterschaft, wenn die so früh klar ist, als wenn die erst kurz vor Ende klar wird. Nur ich glaube, das löst einfach dieses Gefühl aus.
Ja. Ich bin jetzt auch mal derjenige, der so ein bisschen Salz in die Wunde reinstreut. Der Aufstieg ist ja dann auch nicht als souveräner Meister gelungen, sondern letztlich als Dritter, weil zwei Zweitvertretungen noch vor euch standen. Ich glaube, das ist dann auch nochmal was anderes, ob man als Meister aufsteigt als Dritter.
Denke, da wissen wir auch. Ja, Ziel war es, in die erste Liga zu gehen. Ja. Das haben wir geschafft, aber wir haben uns da nicht. Also das war nicht unsere beste Saison, das kann man, glaube ich, so sagen.
Was würdest du denn, also was, um jetzt nochmal einen kleinen Geschichtsexkurs zu machen, Leverkusen, wenn man zurückgehen würde, die Wurzeln von Bayer Leverkusen sind ja bei der SSG Bergisch Gladbach, Ende der 70er, 80er, das Team überhaupt, siebenmal, neunmal deutscher Meister, glaube ich. wären eigentlich fast sogar Rekordmeister, wenn man das ganz genau nehmen würde. Irgendwann Bergisch Gladbach dann rübergegangen zum TuS Köln-Rechtsrheinisch und 2008 ist TuS Köln-Rechtsrheinisch dann rüber zu Leverkusen. 2010 gelang der Aufstieg in die Bundesliga. Dann hat man hat sich dann eigentlich relativ gut immer gehalten im Mittelfeld und dann ja, kam dann der Abstieg, genau, 2017, im nächsten Jahr wieder hoch. 2 Jahre Abstiegskampf, erfolgreich. Wo soll es denn hingehen? Denn ich denke, du wirst mir zustimmen, bei einer Mannschaft wie Bayer Leverkusen, bei dem, ich sage auch mal, den Trainingsbedingungen, das, was ihr da vor Ort habt, nicht nur mit der Ulrich-Haberland-Stadion und Bayer Arena, die Trainingsmöglichkeiten, auch was jetzt in Kotekotten da im Zentrum passiert. So eine Mannschaft, würde ich mal sagen, sollte eigentlich in Anspruch haben, mindestens im Mittelfeld der Frauen-Bundesliga sich zu platzieren.
Definitiv. Also mit Mittelfeld hast du es jetzt eigentlich ganz gut getroffen erstmal. Das ist jetzt das Ziel, beziehungsweise das hätte es viel früher sein sollen. Aber das ist jetzt erstmal unser Ziel, dass wir uns da im Mittelfeld ja festbeißen sozusagen und dass wir da jetzt mal über ja dieses Jahr, nächstes Jahr konstant unsere Leistung bringen. Und da mitspielen, es klingelt. Ich muss einmal kurz aufmachen.
Kein Problem.
Schneid das raus.
Okay, Jess glaubt wirklich, dass wir es rausschneiden.
Glaube ich auch nicht.
Vor allem nicht, wenn wir jetzt gleich, wir wollen natürlich jetzt wissen, was sie gleich bestellt hat. Lass uns schnell tippen. Okay. Ich sag asiatisch auf jeden Fall.
Oh nee, Sushi? Ja, ich wollte Curry sagen. Ich sag indisches Curry.
Ja, komm, dann sage ich den Klassiker Sushi, weil das kann auch, aber nee, das kann, nee, Sushi kann es nicht sein, weil sie hat gesagt, es könnte kalt werden. Ich sag Pasta.
Okay, Pasta gegen Curry.
Entschuldigung.
Kein Problem. Du musst uns jetzt aufklären, was du bestellt hast.
ich habe mein Abendessen bestellt.
Ja, und wir wollen wissen, was es ist.
Hummus mit Falafel und ein Wrap, einen vegetarischen Wrap.
Ja, ich würde sagen, da kriegt keiner von uns. Wir haben gerade kurz gewettet, was du bestellt hast und es stand Thai Curry gegen Pasta. Nee, ich dachte so, Pasta für einen Sportler ist so ein Selbstläufer, verdammt ey.
Nee, hatte ich heute tatsächlich schon, deswegen muss jetzt so ein bisschen Kohlenhydrat reduziert.
Wir waren stehen geblieben. Leverkusen, Ziel im Mittelfeld auf jeden Fall, sich da zu etablieren.
Genau, das ist jetzt erstmal das Ziel. Alles, was dann, also natürlich, ich glaube, langfristig gesehen ist da schon auch noch mehr drin, tatsächlich in Richtung nach oben. Aber grundsätzlich, primäre Ziel ist jetzt erstmal, sich im Mittelfeld zu etablieren.
Vertief das auch mal gerne noch ein bisschen, weil du bist auch lang genug dabei und erfahren genug. Also was muss denn auf jeden Fall passieren, damit man sich, also man hat nie eine Garantie, das wissen wir, aber was ist jetzt wichtig, welche Lehren hat man vielleicht auch gezogen aus den letzten 2 Jahren, um im Mittelfeld zu bleiben und was fehlt dann vielleicht oder was muss noch passieren, um dann vielleicht nochmal irgendwann langfristig den Schritt weiterzumachen, denn wir bleiben dabei, dieser dritte Platz ist ja unfassbar super lukrativ mittlerweile und um dem können sich ja viele streiten. Wir haben vor der Saison oder am Anfang gesagt, Frankfurt ist ein heißer Anwärter, die stehen aktuell hinter euch. Also wir wollen jetzt hier nicht von Champions League für euch reden, aber natürlich kann das langfristig ein Ziel sein für so einen Verein. Aber was sagst du, was muss noch passieren?
Was muss noch passieren? Ich glaube, dass es jetzt einfach eine Entwicklung ist. Wir haben jetzt gerade schon eine relativ junge Mannschaft mit so ja, vereinzelt erfahrenen Spielerinnen. Ich glaube, dass da die eine oder andere jüngere Spielerin vielleicht noch in eine Position reifen muss, um auch mal, weiß ich nicht, wenn eine Erfahrene ausfällt, um da das Zepter mal in die Hand zu nehmen. Ich denke, das ist jetzt so ein Prozess. Ich glaube, dass wir halt weiterhin einfach das athletische Level halten müssen, wo wir jetzt angekommen sind und durchaus auch noch verbessern müssen. Und ich glaube, dann ist das schon möglich. Ich meine, klar kann man immer irgendwie mit Transfers oder noch einen Knaller irgendwie holen, aber ich glaube gar nicht, dass das so unser Konzept ist, sondern einfach, dass wir das, was wir haben, jetzt entwickeln, dass wir unsere Spielidee weiterentwickeln und uns da festigen, dass man wirklich dann einfach von außen sagen kann, Bayern 04 Leverkusen spielt das und das spielen die mittlerweile richtig, richtig gut. Ich glaube, das ist so der Plan, den wir verfolgen sollten.
Und welche Rolle soll Jessica Wich dabei spielen?
Das wird sich zeigen. Das weiß ich nicht. Erstmal sollte ich wieder eine Rolle auf dem Platz übernehmen, bevor wir darüber sprechen, was ich in Zukunft für eine Rolle übernehmen könnte.
Wie wichtig ist es da, auch nochmal angesprochen, diese Tiefe in Breite im Kader zu haben? Denn ich mache jetzt mal die Gefahr auf, die wir schon in der Vergangenheit bei Freiburg gesehen haben, die wir in den letzten Jahren immer bei Essen gesehen haben, die Hoffenheim jetzt auch mal sicherlich einholen wird. Denn sobald eine Mannschaft schnell oben ist, klopfen bei manchen Spielerinnen auch dann die ganz Feinde ganz oben, wie Wolfsburg und Bayern, die klopfen an. Und dann sehen wir ja, wie Mannschaften wie Essen, Freiburg aktuell auch wieder auch kämpfen. Das kann natürlich dann irgendwie auch so Vereinen dann wie Leverkusen, denn wenn du selber sagst, es ist nicht die Philosophie groß mit Transfers, sondern selbst zu entwickeln, wie wichtig ist es da, wirklich eine Breite zu haben? Ihr habt auch eine U23, ihr habt drei Jugendmannschaften, dass da immer was nachkommt, um eben nicht zu abhängig von vielleicht zwei, drei Leistungsträgerinnen zu sein.
Das ist auf jeden Fall wichtig. Also der Nachwuchs spielt, glaube ich, immer eine große Rolle bei solchen Vereinen, wie wir es auch sind, genauso wie in Essen. Das ist enorm wichtig. Es kann dann durchaus passieren, dass da Spielerinnen wieder wegbrechen, weil eben so Vereine wie Wolfsburg oder Bayern anklopfen. Aber wenn man es schafft, hier Bedingungen zu schaffen oder eine Mannschaft zu schaffen, wo wir irgendwann selbst mit oben mitspielen, also natürlich muss sich jetzt so eine Spielerin aus Hoffenheim Gedanken machen, ob sie jetzt wirklich den Schritt nach Wolfsburg gehen will, weil ich glaube, dass da auch was ziemlich Cooles entstanden ist mittlerweile. Das ist dann immer noch eine Typfrage, aber ja, nichtsdestotrotz ist definitiv der Nachwuchs wichtig und der muss natürlich weiter aufgebaut werden, damit da auch immer wieder Spielerinnen von unten hochkommen.
Aber ich finde genau das würde ich nochmal unterstreichen wollen, weil diese Diskussion hatten wir auch schon mal so ein Stück weit mit Irini hier. Ich glaube, und da sehe ich auch alle Vereine gefordert, dass man den Spielerinnen irgendwie aufzeigt, hey, klar kannst du den einfachen Weg wählen, aber hier in dem Verein passiert hier gerade etwas. Und das muss das Ziel der Vereine sein, den Spielerinnen irgendwie klar zu machen, du kannst hier ein Teil von was ganz, ganz Großem, Coolen werden, dass man halt nicht diesen einfachen Weg geht. Denn der ist halt immer, also der, wie bei Star Wars, die dunkle Seite der Macht ist immer verlockend und einfacher Weg, aber ein bisschen übertrieben, ohne jetzt die Mannschaften als dunkle Seite der Macht darstellen zu wollen. Aber wir wollen ja alle so ein bisschen mehr Spannung und mehr Abwechslung in der Liga und da die Vereine noch ein bisschen mehr in die Verantwortung zu nehmen, fände ich halt cool, dass man es irgendwie schafft, das hinzubekommen.
Ja, definitiv. Also es würde halt auch für einen viel besseren Ausgleich in der Liga funktionieren. Ich weiß es halt nicht. Natürlich spielt da auch immer, also sehr wahrscheinlich spielt da auch irgendwo dann Geld eine Rolle. Ne? Man muss halt irgendwie schauen, dass man mit dem, was man da bekommt, irgendwie leben kann. Aber es wäre wünschenswert, dass man es schafft, dass man die Spielerinnen dafür überzeugt, dass es hier jetzt einen Prozess gibt, den man einfach gerne mitgeht und den man auch irgendwo selbst mitentwickeln kann und vieles dazu beitragen kann. Dafür braucht man halt auch so ein paar Typen in der Mannschaft, die das dann auch wirklich wollen und nicht sagen, ich will jetzt aber lieber ins gemachte Nest und will da jetzt Erfolge feiern. Ja.
Und ich finde, selbst wenn es am Anfang vielleicht nur ein, zwei Jahre sind, ne, dass du halt mal wirklich ein gutes 20-jähriges Talent halt dann von mir aus bis 23, 24 halten kannst, und die dann halt den Schritt macht und nicht halt beim ersten Angebot weg ist. Also das wird ja auch schon viel helfen.
Ja, das stimmt. Ich glaube, Freiburg hat es da relativ häufig jetzt in den letzten Jahren auch erwischt. Ne? Das ist schon relativ schade, aber gut. Daran muss man halt arbeiten als Verein, dass man die Spielerinnen dann auch halten kann.
Ich finde, das ist eigentlich schon ich will nicht sagen Schlusswort, aber so als Ausblick schöner Gedanke. Und mit Blick auf die Uhr und da das Essen von Jess ja auch nicht noch weiter kalt werden soll.
Genau.
Kommen wir vielleicht auf den Schlussbogen schon und der ist bei uns auch immer gleich. Wir haben das Rätsel zum nächsten Gast und wir haben noch drei Sätze zum Abschluss, die unser Gast vervollständigt. Und dann würde ich sagen, Markus, starte doch mal mit dem Rätsel zu unserem nächsten Gast in 2 Wochen.
Und dafür haben wir wieder 3 Hinweise für euch. Jess, du kannst natürlich gerne mitraten, aber bitte nicht laut. Unsere 3 Hinweise heißen diesmal: Mit 20 spiele ich bereits in meiner 5. Bundesliga-Saison. Ich durfte bereits 2 Meistertitel feiern, allerdings in der Jugend. Und ich bin ganz in der Nähe meines aktuellen Vereins geboren. Ihr dürft wieder fleißig raten. Ihr dürft uns auch Antworten schicken. Und zwar unter anderem auf unserem Instagram-Kanal, wenn ihr Lust habt. Da dürft ihr uns auch gerne folgen übrigens. Frau Specht-Podcast. Da gibt es immer alle aktuellen News auch zu unserem aktuellen Gast und O-Töne. Also schaltet auch gerne da mal rein, um mal ein bisschen Eigenwerbung zu machen. Aber jetzt, Danny, hast du noch 3 Sätze für Jess.
Jawohl. Und ich bin vor allem auf die erste schon gespannt. Jess, wenn ich ein Spiel meiner Karriere nochmals spielen könnte, um möglicherweise ein anderes Ergebnis zu erhalten, wäre das? Ich habe eine Vermutung, aber ein Spiel nochmal, das dann eventuell anders ausgeht. Oder vielleicht nicht so, wie es ausgegangen ist.
Also es gibt 2 Spiele. Ein Spiel wäre beispielsweise das Champions League-Finale 2011. Ein anderes Spiel ist aus
Kurze Erklärung, warum? Nimm unsere Zuhörer mit, warum du das nochmal.
Da haben wir gegen Lyon im Finale verloren und ich glaube, wir haben 1-0 oder 2-0 verloren. Weiß ich tatsächlich gar nicht. Aber das würde ich gerne nochmal spielen. Mit einem anderen Ergebnis natürlich. Und in der Saison 17-18 würde ich gerne nochmal das Spiel in Essen spielen.
Auch da nimm uns kurz mit, das war dann ja schon mit Leverkusen.
Genau, da waren wir quasi eigentlich rechnerisch halt noch nicht abgestiegen und haben das dann relativ deutlich verloren. Ich glaube, mit den Punkten hätten wir noch den Klassenerhalt sichern können. Aber es gibt noch mehrere Spiele. Also beispielsweise haben wir auch das Halbfinale gegen Sand, Pokal-Halbfinale mit Leverkusen gegen Sand verloren. Was hätten wir definitiv, das muss man nicht verlieren. Also das hätten wir auch gewinnen können, dann wären wir mit Leverkusen im Finale gewesen. Ich glaube, es gibt noch so einige Spiele, wo ich gerne das Ergebnis korrigieren würde.
Ja. Bevor wir jetzt noch weitere alte Wunden aufreißen, lassen wir das jetzt mal so.
Was hattest du denn im Kopf?
Ich hätte das Pokalfinale 2009 gesagt, aber
das war auch schlimm, ja. Ja, hast du recht. Pokalfinale habe ich anscheinend erfolgreich verdrängt, 2009.
Entschuldigung. So, machen wir weiter. Der größte Vorteil, den das Kapitänsamt mit sich bringt, ist.
Ich weiß gar nicht, ob es, also Vorteil, also weiß ich nicht, man hat Verantwortung, was irgendwo für mich auch ein Vorteil ist. Ja, und man hat einfach ein bisschen mehr Einfluss auf die Mannschaft, glaube ich. Also ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich habe schon das Gefühl, dass wenn der Kapitän in der Mannschaft was sagt, dass das dann vielleicht nochmal mehr angenommen wird, wie wenn man das Amt nicht innehat. Aber
okay.
Einen richtigen Vorteil würde ich es auch nicht benennen.
Ja, okay. Und letzter Satz. Bevor ich mit dem Fußball aufhöre, würde ich gerne noch?
Schwierige Fragen.
Ja, es hat keiner gesagt, dass es leicht werden würde.
Tore schießen. Das ist jetzt eine 0815-Antwort, aber ich würde gerne. Ja, in den letzten Jahren habe ich auch nicht so viel Tore geschossen. Ich würde tatsächlich noch gerne ein paar mehr Tore schießen, bevor ich meine Karriere beende.
Ist das so, weil auch für die vielleicht dich jetzt nicht ganz so gut kennen, du bist gelernte Stürmerin, würde ich sagen. Du warst bei Turbine Potsdam Stürmerin. In deiner ersten Saison warst du sogar bei Potsdam mit 13 Toren erfolgreichste Stürmerin vor Leuten wie Anja Mittag. Ist das dann so, wenn man jetzt, du bist eher dann im Mittelfeld jetzt aktiv, es ist halt so typisch, man wird älter, man wird immer weiter nach hinten gesetzt, irgendwann spielst du in der Innenverteidigung. Ja, ja, langsam hast du gesagt. Aber wenn man einmal wirklich weiß, wenn man Stürmerin war und einfach für Tore lebt, Fehlt einem das dann wirklich, auch wenn man jetzt eine andere Position auf dem Platz hat, dieses Gefühl, das Ding in die Maschen zu hauen, dass dann das doch fehlt, wenn man es nicht mehr so häufig gelingt?
Ja, doch schon ein bisschen. Also ich glaube, so ein Tor zu schießen, das ist halt ein Gefühl, das gibt es nicht so oft auf dem Platz. Und das fehlt einem dann schon ein bisschen, wenn man auch weiß, wie es sich anfühlt eigentlich. Definitiv, ja.
Gut, dann wünschen wir dir auf jeden Fall eine ganz, ganz schnelle Genesung, dass du bald wieder auf dem Platz bist und dann auch wieder möglichst viele Tore noch für dein Team erzielst. Jess, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast. War ein sehr schönes Gespräch.
Gerne, ich habe zu danken. Hat Spaß gemacht.
Vielen Dank.